Wir haben doch keine Zeit. Dieser Satz wurde von Stefan Raab mit dieser Emphase vor einigen Jahren geprägt, aber er ist auch eine Beschreibung eines Grundgefühls unserer Gesellschaft. Kennt ihr das? Wir haben doch keine Zeit. Bei mir sieht das jeden Morgen ungefähr so aus. Um 6.40 Uhr klingelt der Wecker, schnell aufstellen, nicht mehr rumdrehen, weiterschlafen. Nein, unter die Dusche hüpfen, dann den Frühstückstisch decken, die Kinder wecken, runtertragen die Treppe. Die Müsli-Schüsseln sind schon nur halb gefüllt, für mehr haben wir jetzt keine Zeit mehr. Jakob, du sollst dich mit dem Essen spielen, schieb es in deinen Mund rein. Helene, träum nicht so rum, wir haben keine Zeit. Das Frühstück wird unter Protest abgebrochen, ich treibe die Kinder nach oben, ziehe sie um, Zähne putzen, Gesicht waschen und dann wieder runter, Schuhe anziehen. Ich schiebe sie zur Haustür raus, sehe im Augenwinkel noch das dreckige Geschirr auf dem Tisch stehen. Das geht jetzt leider nicht mehr, das muss irgendwann später passieren. Nein, Jakob, ich schiebe dich jetzt nicht auf dem Dreirad zum Auto, es steht ja auch nur 10 Meter entfernt. Also, Dalli, flott, schnell zum Kindergarten, die Große abgeben, die sagt, Papa, kannst du nicht noch ein paar Minuten bei mir bleiben? Nein, Schatz, kann ich nicht, ich muss zur Arbeit. Dann den Kleinen bei der Tagesmutter abgeben, gerade noch rechtzeitig wieder zurück im Auto auf dem Weg ins Büro, um die Presseschau im Deutschlandfunk zu hören. Man muss ja auf dem Laufenden bleiben, parallel das Handy gezückt, die E-Mails gecheckt, die Hälfte lösche ich sofort am Steuer, die andere Hälfte schwirrt mir im Kopf herum, direkt neben der Stimme meiner Tochter, die sagt, Papa, leg das Handy weg, am Steuer ist das gefährlich. Ich bremse scharf, um nicht aufs Stauende aufzufahren, lege das Handy brav weg und klappe den Computer auf dem Beifahrersitz auf. Denn wenn ich jetzt die Druckaufträge für die Dokumente sende, die wichtig sind für den Tag, dann sind die schon ausgedruckt, wenn ich im Büro ankomme. Super geschafft, alles gut, dann kann ich ja jetzt mein Butterbrot auspacken bei Tempo 130 auf der A661. Oder nein, ich telefoniere vielleicht doch lieber, denn das Butterbrot, das kann ich ja auch essen während der obligatorischen 5 Minuten, die ich ein Schwätzchen mit der Sekretärin halten muss. Na, und dein Mann, alles in Ordnung? Ja, und deine Tochter auch, alles gut? Während ich verstohlen auf die Schlagzeilen von Spiegel Online auf dem Handy blicke. Für mehr habe ich an diesem wie fast an jedem Morgen keine Zeit. Vielleicht ist das bei euch ja ganz ähnlich. Denn das, was ich beschreibe als Phänomen, das ist ja nicht das Problem einiger weniger Verrückter, sondern so etwas wie ein Grundphänomen unserer Gesellschaft. Ja, Zeitknappheit und Stress, das ist etwas, was uns alle prägt. Und so stellte sich heraus bei einer Frage, bei einer Umfrage, was sich Menschen vornehmen als an guten Vorsätzen für das Jahr 2013, dass 59% der Befragten als erstes nannten, ich möchte Stress vermeiden und abbauen. Und fast ebenso viele sagten, sie wünschten sich mehr Zeit für Freunde und Familie. Also Stress und Zeitnot sind etwas, was uns als Gesellschaft tief prägt, unsere Sehnsucht nach Ruhe und Entschleunigung. Und darum möchte ich heute mit euch zusammen schauen, wo kommt dieses Gefühl her, dass wir keine Zeit haben und dem immer hinterherjagen? Was können wir als Christinnen und Christen uns dazu sagen lassen? Und welche konkreten Möglichkeiten gibt es vielleicht, der Zeitnot zu entkommen? Wir haben keine Zeit. Dieses Gefühl und diese Analyse ist im Grunde erstmal sehr erstaunlich, wenn man auf die nüchternen und nackten Zahlen guckt. Denn in Wirklichkeit sparen wir ja gegenüber früheren Generationen sehr viel Zeit in unserem Alltag. Zum Beispiel bei der Fortbewegung. Mit dem Auto, mit dem Zug, selbst mit dem Fahrrad sind wir natürlich viel schneller unterwegs als die Menschen vor 100 oder 200 Jahren. Und es lässt sich sogar nachweisen, dass die Geschwindigkeit beim Zu-Fuß-Gehen in den Großstädten unserer Erde in der letzten Dekade um 10% zugenommen hat. Wir bewegen uns immer schneller, wir sparen Zeit. Oder denkt ans Essen, Fast Food oder Convenient Food. Aber selbst beim Schlaf sparen wir Zeit. Im Vergleich zur Zeit vor 200 Jahren haben wir 2 Stunden wegrationalisiert. 2 Stunden schlafen wir weniger als damals. Und selbst in den letzten 40 Jahren, wo es also wirklich gesicherte Aufzeichnungen gibt, in den letzten 40 Jahren ist uns im Durchschnitt 1/2 Stunde Schlaf verloren gegangen. Wir haben sie eingespart. Aber wofür eigentlich? Um mehr Zeit zum Arbeiten zu haben? Kann nicht sein, denn vor 200 Jahren in einer agrarischen Gesellschaft, da war das Wochenmittel eines Menschen bei 82 Stunden. Selbst vor 100 Jahren hat man noch industrialisierte 57 Stunden im Durchschnitt gearbeitet. Und aus dieser Perspektive kann man über unsere moderne 35-Stunden-Woche ja wirklich nur lachen. Und selbst die Gestressten unter uns, die wirklich in den Hamsterrädern unterwegs sind, die kratzen an diesen Limits von unten nur selten an. Es wird deutlich, überall wird Zeit gespart. Wir können sekundenschnell SMS, E-Mails, WhatsApps um den Globus jagen. Im besten Fall gönnen wir uns mittags einen 15-minütigen Powernap, was völlig anderes als das Nickerchen von früher. Wir gehen nicht mehr zur Schule, wir machen Turbo-Abitur. Und so wie man zum Burger- und Pommes-Essen im Drive-Thru nicht mal mehr aus dem Auto aussteigen muss, kostet ja alles Zeit, so gibt es in den USA tatsächlich, ist kein Witz, jetzt das Angebot, nach einem Trauerfall die Verstorbenen in einer Art Garage aufzubahren, sodass man im Wagen sitzend vorbeidefilieren kann. Es bleibt dabei, wir sparen, sparen und sparen Zeit an allen Ecken und Enden. Wir müssten eigentlich an Zeit so reich sein wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit und laufen ihr trotzdem in ständiger Zeitnot hinterher. Wie gut, könnte man schnell denken, dass es die Kirche gibt und den christlichen Glauben. Denn da ist ja alles viel ruhiger und entspannter. Klar, die Kirchen, die Gotteshäuser gelten als Horte der Ruhe. Wenn wir beten, dann nennen wir das gern stille Zeit. Meditation ist so ein Trend, der sich auch in der Kirche festgesetzt hat seit einigen Jahren. Ein Trend, bei dem man abschalten, entspannen kann. Wenn wir Gott eine Frage stellen, dann sagen wir, wir lauschen auf die Antwort, als ob es ausgemachte Sache wäre, dass Gott nur flüstert. Und vielleicht habt ihr ja auch gedacht, beim Thema dieses Gottesdienstes endlich mal Leute, die sich gegen diesen Trend der Beschleunigung setzen und etwas über Ruhe sagen. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil der Botschaft. Denn ganz ehrlich, mit einem gewissen Tempo unterwegs zu sein, das macht ja auch Spaß. Es ist ja auch richtig schön. Und wie langweilig wäre es, wenn die Lösung all unserer Probleme nur in der Entschleunigung, in der Verlangsamung liegen würde. Es ist doch im Gegenteil herrlich, dass wir schnell miteinander kommunizieren können, dass man in der Mittagspause schnell mal eine E-Mail auf den Weg zu seiner Liebsten geben kann und nicht extra einen Brief dafür schreiben muss. Es ist doch ein Segen, dass wir mit Hilfe modernster Technik unsere Woche planen und doppelt so viel erledigen können wie früher. Es ist doch toll, dass in der Familie nicht mehr einer gezwungen ist, den Haushalt zu machen, einzukaufen zu Fuß, Wäsche zu waschen mit der Hand und zu kochen auf dem offenen Feuer und deshalb auf seinen Beruf zu verzichten, weil alles andere ihn eben die ganze Zeit über beschäftigt. Ja, auch Verlangsamung kann ein echtes Problem darstellen. Die Woche über erreichte mich eine E-Mail von einer Frau, die erzählte, wie schlimm es sein kann, wenn das Leben zwangsweise entschleunigt wird. Zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit. Wenn man auf einmal nicht mehr in dem Tempo unterwegs sein darf, in dem man sich gerne bewegen würde. Wer aus seiner Lebensgeschwindigkeit herausgerissen und zur Langsamkeit gezwungen wird, der kann darunter mindestens ebenso leiden wie ein anderer, der über den Dauerstress seiner Welt klagt. Deswegen glaube ich und bin überzeugt, nicht das Tempo an sich ist das Problem, sondern der Rhythmus. Die Abwechslung, das Miteinander von B und Entschleunigung, von Anspannung und Entspannung. Und der Hintergrund für unsere moderne Unfähigkeit, ich glaube, man muss es wirklich so sagen, für unsere Unfähigkeit, diesen Zeiten der Anspannung und Entspannung gemeinsam ihr Recht einzuräumen, ist die Durchökonomisierung unserer Lebenswelt, gerade in Mitteleuropa. Es ist ja so, und vielleicht nochmal ganz besonders in Deutschland, es wird an jeder Maschine geschraubt, es wird überall gedreht, optimiert, auf Effizienz getrimmt, alles wird untersucht, ob wir es nicht noch besser, schneller, größer, billiger machen können. Und dagegen ist auch an sich tatsächlich nichts zu sagen. Dieses Effektivitätsstreben ist ja nicht an sich schlecht. Wir wollen ja schließlich, dass zum Beispiel unsere natürlichen Ressourcen nicht verpuffen, sondern möglichst sparend eingesetzt werden. Wir wollen, dass unsere persönliche Energie etwas bringt und nicht irgendwie sich in Luft auflöst. Unsere Leidenschaft für immer größere Effektivität wird nur dort zum Dämon, wo sie auf das Ganze unseres Lebens Zugriff erhält. Das heißt, wo aus dem Nutzen wollen unserer persönlichen Ressourcen auf einmal einen Nutzen müssen wird. Da verwandelt sich nämlich ungenutzte Zeit von den 24 Stunden, die wir tagtäglich geschenkt bekommen. Das, was wir nicht effektiv nutzen, das verwandelt sich auf einmal in verlorene Zeit. Und da merken wir schon sprachlich, wie etwas passiert, was uns gar nicht gut tun kann. Die schlauen Soziologen, die leiten dieses Effektivitätsstreben, das uns in unserer mitteleuropäischen Kultur wirklich auf die Knochen geschrieben ist, die leiten das sogar ab von der Reformation. Von daher, Kirchen sind, weiß Gott, nicht unschuldig an dem, was hier gesellschaftlich passiert. Martin Luther hat gesagt, Müßiggang verdirbt einen Menschen. Im Gegenteil, der Mensch ist zum Arbeiten geboren, so wie ein Vogel zum Fliegen geboren ist. Ja, das war in seiner Zeit auch noch anders als bei uns heute. Und in der Postmoderne können die Zeitforscher diese Übersteigerung des Effizienzdenkens klar machen an dem Verlust von Religiosität. Das ist ja logisch. Da, wo Menschen den Glauben verlieren und damit auch die Hoffnung auf ein Jenseits, auf eine Ewigkeit, da müssen sie im Hier und Jetzt alles schaffen und alles genießen, wofür eben später keine Zeit mehr sein wird. Beschleunigung als Ewigkeitsersatz nennen sie das dann. Und das führt zu ganz erstaunlichen Phänomenen. Ich möchte das mal an einem kleinen Bildchen festmachen. Das hat eine Freundin mir erzählt diese Woche und ich musste das bekennen, dass es auch bei mir selbstverständlich so ist, ohne dass ich jemals darüber nachgedacht habe. Wenn ich an meinem Schreibtisch im Büro sitze und mir einen Kaffee machen möchte, dann gehe ich 3 Meter darüber, drücke auf den Knopf und anstatt stehen zu bleiben und zu warten, bis der Kaffee durchgelaufen ist, diese 30 Sekunden, gehe ich wieder zurück zum Computer und versuche noch irgendwas zu machen in der Zeit. Irgendeine E-Mail, irgendwas, irgendeinen klugen Gedanken kann man schon noch niederbringen. Während der 30 Sekunden, die der Kaffee braucht, um durchzulaufen. Das ist das Phänomen dieser durchökonomisierten Welt, in der wir leben, in der wir uns selbst preisgeben, weil wir sagen, jede halbe Minute, die nicht effizient genutzt wird, ist verlorene Zeit für uns. Das ist der Dämon, unter dem wir leiden. Und das ist der Grund, warum wir uns so gestresst, so zeitbedürftig, so gehetzt fühlen. Wer aber glaubt, dass das möglich wäre, jede Minute vollends auszunutzen, alles zu optimieren, der übersieht, dass es in unserer Welt unendlich vieles gibt, was sich nicht beschleunigen lässt, was sich nicht optimieren lässt, wo man nicht mehr Effizienz rausholen kann. Und dazu möchte ich euch gerne ein Video zeigen, was ich im Internet gefunden habe. Und wir lassen das einfach laufen im Hintergrund, während ich weiter nachdenke mit euch zusammen über diese Zeitnot. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Bauern, der aufs Feld geht, der den Samen aufs Land streut und dann jeden Tag nachgucken geht und langsam gehen die Samen auf, die auf die Erde gefallen sind. Langsam kommen die ersten Halme. Der Bauer schaut sich das an und denkt, Mensch, das geht mir zu langsam. Ich möchte, dass da schneller was kommt. Ich möchte das beschleunigen, mehr Effizienz haben und er fängt an diesen Halmen zu ziehen. Die müssen noch schneller rauskommen, die müssen noch schneller größer werden. Was passiert, ist klar. Er reißt einen Halm um den anderen ab und am Ende hat er gar nichts. Das, was ihr hinter mir seht, ist ein Zeitraffer-Video vom Wachstum einer Kürbispflanze. Vom Anfang bis zum Ende vergehen 4 Monate und die Pflanze wächst ganz von allein. Da ist nichts beschleunigt dran, nichts optimiert. Die Kürbispflanze liegt einfach nur da. Sie nimmt mit ihren Blättern die Sonnenstrahlen auf, mit ihren Wurzeln die Nährstoffe und das Wasser. Sie folgt mit ihren Blüten und ihrem Wachstum dem Rhythmus, der uns allen vorgegeben ist. Tagsüber öffnen sich die Blüten und in der Nacht sind sie wieder geschlossen. Und das alles geschieht von alleine. Und diese scheinbar ungenutzten Zeiten des faulen Herumliegens sind in keinem Sinn eine verlorene Zeit. Das ist in der Natur so. Das ist auch in der Bibel übrigens so. Da ist nämlich völlig klar, dass beides zusammengehört. Zeiten der Anspannung und Zeiten der Entspannung. Gut genutzte und scheinbar ungenutzte Zeit. Und dass das eine das andere nicht verdrängen darf. Ein hohes Tempo, sagt die Bibel, ist gut. Und Langsamkeit ist auch gut. Und beide müssen zusammen im richtigen Rhythmus vereint werden. Die Geschichten, in denen dieses kulturelle Urwissen transportiert wird, die Geschichten sind klassisch. Denkt mal drüber nach. In 6 Tagen erschafft Gott die Welt, heißt es in der Bibel, im Schöpfungsbericht. Was für ein Kraftakt! Und deshalb nutzt er den 7. Tag, um auszuruhen. Der Rhythmus liegt unserer Arbeitswoche zugrunde. Am Sonntag, am Sabbat sollst du ruhen. Anspannung und Entspannung sind in einem guten Verhältnis zueinander. Oder Jesus im Neuen Testament, er predigt 5000 Menschen. Mein Gott, muss das anstrengend gewesen sein. Und danach zieht er sich zurück, geht alleine in die Berge, in die Einsamkeit und betet. Anspannung und Entspannung. Nachdem Jerusalem, diese große Stadt, ungefähr 600 vor Christus zerstört worden ist, Menschen ins Exil geführt wurden und nach 40 Jahren zurückkommen können, da machen sie sich an den Wiederaufbau der Stadtmauer. In nur 2 Jahren ackern die wenigen übrig gebliebenen Israeliten mit allen Kräften. Und nachdem die Stadtmauer fertig ist, feiern sie ein großes Fest mit Pauken und Trompeten, tagelang. Anspannung und Entspannung. Und immer wieder wird in diesen Geschichten deutlich, auf den richtigen Rhythmus kommt es an, auf den Rhythmus, den Gott unserem Leben und dieser Welt eingeschrieben hat. Und das hat er so intensiv getan, dass man nicht mal an Gott glauben muss, um es zu sehen. Tag und Nacht wechseln sich ab. Wachphasen und Phasen des Schlafes, Die Forscher wissen ja gar nicht, warum das überhaupt so ist, warum Menschen und Tiere schlafen müssen. Aber dass es so ist, dass es diesen Rhythmus gibt, das kann ja niemand negieren. Im Jahreslauf gibt es zumindest in unseren Breiten die Zeit zum Säen, zum Pflegen, zum Ernten, zum Genießen. Das Herz eines Menschen, das steht gar nicht unter Dauerstrom, sondern es schlägt während eines Intervalls. Zwei Drittel der Zeit ist diese Zeit, in der es kontrahiert, dann folgt ein Drittel der Ruhe. Wenn wir atmen, dann ist das nicht einatmen, ausatmen, einatmen, sondern einatmen, ausatmen und Ruhe. Auf den richtigen Rhythmus kommt es an und niemand könnte jemals auf den Gedanken kommen, dass diese Ruhephasen des Herzens, des Atmens, dass das unnütze oder verlorene Zeit wäre. Wenn wir über B- und Entschleunigung in unserem Leben nachdenken, dann geht es also gar nicht darum, das Tempo insgesamt zu reduzieren und alle ein bisschen langsamer zu treten. Es geht gar nicht darum, uns die Freude an der Geschwindigkeit zu nehmen, sondern es geht darum, sich bewusst zu werden, dass Anspannung und Entspannung im richtigen Verhältnis, im richtigen Rhythmus zusammengehören. Und weil viele Menschen finden, dass das gar nicht so einfach umzusetzen ist, habe ich ein paar konkrete Vorschläge mitgebracht. Drei Stück: Rhythmen respektieren, Reize reduzieren und Rendite relativieren. Rhythmen respektieren, habe ich das genannt. Tag und Nacht, Werktag und Sonntag, Sommer und Winter. Wir sind ja heute in Wirklichkeit gar nicht mehr darauf angewiesen, diese vorgegebenen Rhythmen der Natur oder unserer Kultur ernst zu nehmen und darauf zu achten, sie zu beachten, sie zu respektieren. Wenn wir nachts arbeiten wollen, dann schalten wir das Licht an. Ging lange Zeit nicht so einfach. Wir können, wenn wir um Mitternacht shoppen wollen, aber den Computer aufklappen. Ging halt lange Zeit nicht. Ist ja erst seit einigen 10, 20 Jahren überhaupt möglich. Das Problem ist, wenn wir die vorgegebenen Ruhezeiten nicht als solche anerkennen, dann bricht ein Damm, der es auf einmal ermöglicht, dass jede Minute unseres Lebens effizient genutzt wird. Nochmal, wenn wir die Ruhezeiten nicht als vorgegeben respektieren und anerkennen, dann ist das im Grunde ein Dammbruch, der es ermöglicht, dass jede Minute unseres Lebens effizient genutzt werden kann. Und das ist ein Problem, denn aus diesem effizient nutzen können wird schnell ein effizient nutzen müssen. Und darum gibt es eigentlich ein paar ganz einfache Vorschläge. Zum Beispiel verzichten Sie doch mal, und ich sage mir das genauso, verzichte doch mal auf das Checken der E-Mails irgendwo, wenn du von A nach B unterwegs bist. Dadurch, dass ich sie mir nicht auf dem Handy angucke, werden es am Ende nicht mehr sein. Ganz ehrlich. Oder achten wir doch mal auf die Rhythmen, die uns im Laufe eines Tages auch in unserer modernen Gesellschaft vorgegeben werden. Die Zeitforscher und Soziologen sagen, bis vor kurzem, bis vor 20 Jahren war die Tagesschau um 20 Uhr ein Zeitmarker im Alltag eines jeden Menschen. Da war klar, diese 20 Uhr Nachrichten, die halt immer genau da kommen, die unterscheiden und trennen den Arbeitstag vom Feierabend. Was für ein schönes Wort übrigens, wenn wir uns nur mal dran halten würden. In Zeiten des Livestreams kann man auch um 23.30 Uhr im Bett noch auf dem Handy die Tagesschau angucken. Aber das Problem ist, wenn uns diese Zeitmarker verloren gehen, in früheren Jahrhunderten waren das die Glockenschläge der Kirchtürme, wenn uns das verloren geht, dann verlieren wir auch so ein bisschen das Gefühl dafür, wann es uns gut tun würde, mal aufzuhören mit dem Arbeiten. Reize reduzieren. Klar, das ist jetzt so ein Allgemeinplatz. Schalt doch mal das Radio aus, lass den Fernseher nicht nebenher laufen. Es geht teilweise um diese äußeren Reize, aber vielmehr geht es noch um so etwas wie eine innere Reizüberflutung, die es auch gibt. Nämlich das ständige Anklopfen der To-Dos, die noch auf unserer Agenda stehen. Lange Listen mit vielen Dingen, die wir eigentlich immer wieder noch erledigt haben wollten, die uns leise zuflüstern, du müsstest doch jetzt noch das und das oder wollte ich nicht heute auch noch das und das geschafft haben. Diese Stimmen sind in mir besonders laut. Wenn es auch dein Problem ist, eine ganz einfache Möglichkeit ist, diese Stimmen einfach nach draußen zu bringen und immer eine Liste dabei zu haben, Stift und Papier, um aufschreiben zu können, was du noch erledigen willst, damit diese Gedanken nicht in deinem Kopf rumkreisen und dich immer wieder anfeuern und antreiben. Diese To-Do-Listen einfach auf Papier aufschreiben, damit sie aus dem Kopf raus sind und dann auch eine Entspannung haben, wenn am Ende des Tages noch die Hälfte davon übrig ist. Denn du musst auch dein gesamtes Leben nicht diesem Effizienzdruck unterwerfen. Es ist okay, wenn die Hälfte übrig bleibt. Es ist in Ordnung. Und Rendite relativieren ist das Dritte. Wir haben gesehen, dass unsere Zeitnot im Grunde von dem Wunsch herkommt, unsere begrenzte Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Das ist eine sehr verständliche und nachvollziehbare menschliche Logik, die ja unserer gesamten Ökonomie zugrunde liegt, alles so effizient wie möglich zu gestalten. Aber Gottes Ökonomie funktioniert anders. Sie funktioniert so unglaublich verschwenderisch und trotzdem zugleich so effektiv, wie wir es zum Beispiel in der Schöpfung sehen können. Der Kürbis, den wir auf der Leinwand gesehen haben, ist so ein Beispiel dafür. Die Rendite, die in der Natur von einer Kürbispflanze erwartet wird, ist eine neue Kürbispflanze. Effektiv wäre es also eine Pflanze, ein Kürbis, ein Kern, eine neue Pflanze. Stattdessen aber hat ein einziger Kürbis, eine einzige Frucht von dieser Pflanze, die viele Früchte hat, buchstäblich Hunderte, wenn nicht Tausende von Kernen. Was für eine Verschwendung ist das eigentlich? Ein Apfelbaum bringt nicht nur eine Frucht, einen Kern, einen neuen Baum hervor, sondern Tausende von Äpfeln und in jedem Einzelnen sind zwischen 10 und 20 Kerne drin. Was für eine unglaubliche Verschwendung. In einem Gleichnis im Neuen Testament erzählt Jesus von einem Bauern, der aufs Feld geht und Samen ausstreut. Und er sagt, der wirft einfach so mit der losen Hand und dann ist ja klar, ein Teil der Samen fällt auf den Weg und verdorrt, ein Teil fällt unter Dorn, wird da erstickt, ein geringer Teil fällt auch auf fruchtbaren Boden und wächst dort. Was für eine Verschwendung. Hätte der Bauer nicht lieber hingehen sollen, eine Saatrille ziehen und dann Körnchen für Körnchen reintun sollen, schön mit Erde überdecken und vielleicht noch ein Vogelnetz spannen, damit da nichts passiert? Das wäre effizient und effektiv gewesen. Aber Jesus sagt, nein, so machen wir das nicht. Sondern da, wo Gott am Werk ist, da wird verschwenderisch ausgeteilt, großzügig. Und am Ende, diese Ökonomie Gottes, diese Verschwendung, die überhaupt nicht auf Effektivität getrimmt ist, die bringt am Ende eben doch 30, 60, 100-fache Frucht, heißt es in dem Gleichnis. Da werden am Ende trotz all der Verschwendung unfassbare Renditen erzielt. Wie wäre es für uns, wenn wir uns daran ein Beispiel nehmen? Vielleicht nicht zuallererst in Hinsicht auf unser Geld, aber doch mit unserer Zeit, unserer Energie, unserer Leidenschaft. Wenn wir mit all dem, was uns in der Wiege zur Verfügung gestellt worden ist, wenn wir damit verschwenderisch und großzügig werden. Wenn wir uns klar machen, was wir bekommen haben, ist zwar eine Verpflichtung und ein Ansporn, aber kein Zwang, sondern wir dürfen das alles austeilen, wir dürfen großzügig sein und wir dürfen erwarten, dass Gott uns umso großzügiger gibt. Wenn wir auch Zeit aneinander verschwenden und verschenken, anstatt nur darüber nachzudenken, okay, wann ist das Gespräch jetzt endlich fertig, wann kann ich wieder arbeiten, wann kann ich wieder an den Computer gehen. Großzügig sein mit all dem, was uns anvertraut ist. Rendite relativieren und vor allem, das ist vielleicht das Allerwichtigste, im Kopf diesen Schalter umzulegen von ich muss nach ich kann und ich darf. Alles das, was ich an Möglichkeiten und an Fähigkeiten anvertraut bekommen habe, ist kein Zwang in Gottes Welt, sondern ein Angebot, eine Möglichkeit, die ich nutzen kann und darf. Es ist nur ein sprachlicher Unterschied vielleicht, aber er macht unendlich viel aus im Leben. Ich selbst habe das für mich sehr berührend gemerkt, vor 2 Jahren ungefähr, als unser Sohn Jakob nachts mal wieder die ganze Zeit geschrien hat. Und das ist so ein Moment, alle die Kinder haben, wissen das, wo man sich fragt, um Gottes Willen, warum, was habe ich dem lieben Gott getan? Warum muss ich das jetzt? Warum muss ich nachts aufstehen, dieses Kind nehmen und wiegen, damit es endlich wieder ruhig ist? Und ich halte den Jakob auf meinen Arm und da hat es auf einmal Klick gemacht. Nicht mehr, ich muss jetzt hier stehen, ich muss dieses Baby irgendwie in den Schlaf wiegen, sondern ich habe was geschenkt bekommen. Ich kann mir diese Zeit nehmen, um mit meinem Sohn ganz eng beieinander zu sein. Es ist jetzt gerade genau richtig, dass wir hier sind und dass wir aneinander und füreinander Zeit verschwenden dürfen. Diese halbe Minute beim Kaffeeautomaten zwischen Knöpfchen drücken und Kaffeetasse mitnehmen, ist keine verschwendete und verlorene Zeit. Und das, was wir aneinander verschwenden und verschenken, das wird Gott 30, 60, 100-fach zurückgeben. Darauf vertrauen wir. Vielen Dank fürs Zuhören.